Und die Frage stelle ich mir halt im Gebäudesektor, wie das laufen wird. Wird es bessere Gebäude geben, die weniger verbrauchen, die intelligenter sind, die kürzer gebaut werden in der Bauzeit?
Ja.
Und die weniger Komplikationen mit sich
bringen? Also, das sehe ich auf jeden Fall so.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine geschätzten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ihres Lieblingspodcasts von Null auf Technik. Wir sagen Servus nach Österreich, grüße Sie in die Schweiz. Thomas Gottschalk für Arme hier und ihm gegenüber der geschätzte, omnipräsente, langhaarige Martin Lenz.
Wir hätten tatsächlich am Anfang die ersten Worte, da hätten die Hörer echt denken können, du hast dir das jetzt endlich auf so einen Knopf aufgenommen, weil das war so, wie das immer gut.
Hat's dir gefallen?
Bist du dann mit Servus, Grüzi und so, und dann hast du mich niedergemacht wegen der Frisur, das war so ein bisschen unique,
ja,
und neu.
Ich
aber
ja.
Ansonsten.
Ich möchte gerne, ich sehe auch die Auswertung aus den jeweiligen
Folgen,
Folgen und von den Standorten, und ich möchte gerne unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer aus den Alpenrepubliken würdigen, weil sie sich natürlich das auch anhören, was ich verstehen kann, weil wir auf dem Weg sind und gnadenlos diesen Plan verfolgen, der beliebteste Technik-Podcast im deutschsprachigen Raum zu werden. Und dafür brauchen wir Österreich und die Schweiz.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch.
So.
Also ich stimme dir in allem zu. Das Einzige, was ich nicht glaube, ist, dass du dir die Zahlen anguckst, weil ich befürchte, du hast die Zugangsgarten gar nicht. Ich habe sie dir zwar mal geschickt, aber ich befürchte, du weißt nicht mehr wo.
Das sind infame Unterstellungen und du kannst das gar nicht beweisen. Nee, und solange, und in erster Linie kann das alles sein, aber ich vertraue einfach der Redaktion ja mal daran, da ist fantastisch. So.
Genau, das läuft hervorragend. Heute haben wir uns ja mal überlegt, wir reden mal über was immer bei Symposien und Seminarreihen und so weiter fantastisch ankommt.
Die Bürgermeisterwahl von Neukirchen.
Die Bürgermeisterwahl von Neukirchen ist halt kein Thema.
Warum nicht? Das möchte ich nochmal kurz eruieren, bitte einmal.
Warum jetzt?
Weil ich habe ehrlicherweise Hoffnung oder Sorge gehabt, dass du kandidieren möchtest. Würdest du kandidieren als Bürgermeister von der
von Neukirchen-Flöten?
Ist das ein Oberbürgermeister oder ein Bürgermeister eigentlich?
Das werden wir dann mal sehen, wenn es soweit ist.
Als König von Neukirchen-Flöten. Wenn Sie das unterstützen wollen, unterschreiben Sie eine Petition, die werde ich in den Shownotes
tatsächlich
verlinken.
Manchmal habe ich das Gefühl, du willst mich loswerden, ne?
Nein.
Wo war das letztens noch, wo du mir, das können wir jetzt hier
als nicht erzählen. Als ich ein Vorstellungsgespräch
hatte. Wo du mir quasi auch zugeredet hast bei einer Sache, wo ich dachte, du willst mich loswerden.
War das mit der Idee, als du...
Nee, das können wir jetzt nicht erzählen.
Als du eine Kryptowährung ins Leben rufen wolltest?
Nee,
den Lenz-Coin.
Die Idee hatte ich nicht. Nee, Bürgermeister war das im September, werde ich nicht kandidieren. Ist auch besser so, wir gucken uns das mal noch ein bisschen an.
Es wird ein berühmter Kneipier, wird hier kandidieren.
Nein, stimmt auch nicht. Also doch, kandidiert zwar, habe ich gestern gelesen.
Er kandidiert, ja.
Aber ich glaube für die Hörer...
ist das uninteressant?
Ist das nicht so interessant.
Lass
genau,
uns
der
was
kandidiert.
Bis jetzt gibt es
zwei Kandidaten.
Okay, ich. Immerhin.
Und so, jetzt reden wir aber über was Vernünftiges.
Ja, lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken.
Ja.
Freust du dich auf die
Bürgermeisterwahl in Bottrop?
Nein. Die ist auch im September tatsächlich. Und wir können über die Wahlen später sprechen, aber lass uns tatsächlich, du hast es ja schon, bevor ich das hier gekapert habe, mit sinnloser Ironie, die ich mich entschuldige, liebe Damen und Herren, auch in Österreich und der Schweiz tut mir das leid. Lass uns ein bisschen in die Zukunft der
auf
Gebäudetechnik gucken, Martin. Da hast du ein bisschen was vorbereitet.
Ja, und auch in die Vergangenheit. Wir nehmen halt wahr, dass sich immer unheimlich viele Leute dafür interessieren, was sind denn eigentlich die Trends in der Raumlufttechnik? Wo geht die Reise hin? Was sind die
Top-Themen,
häufig
gefragt,
für die wir uns interessieren? Und da haben wir gesagt, da gehen wir heute mal einfach durch und sammeln mal so ein paar Impulse ein, was wir da so wahrnehmen. Aber ich will eigentlich weiter in der Historie einsteigen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere weiß, und ich finde die Geschichte immer wieder faszinierend, dass es schon von Pyramiden gab.
Ja, das ist bekannt.
Ja.
Die Pyramiden sind jetzt keine alternativen
Fakten. Was vielleicht aber nicht bekannt ist, dass in diesen Pyramiden tatsächlich Luftschächte waren.
Nein.
Und dazu gibt es auch eine ganz interessante, auch eine recht außergewöhnliche Story. Das kann man übrigens nachlesen im Internet. Also jeder, der jetzt sagt, er erzählt wieder dummes Zeug.
Schliemanns Erben featuring Martin Lenz heute. Bitte
schön. Und zwar gibt es in der Cheops-Pyramide gibt es Luftschächte aus der Königskammer.
Ja.
Die ziemlich im Zentrum der Pyramide ist, bis zur Fassade. Und da hat man ganz, ganz lange überlegt, wofür diese Schächte überhaupt gut sind, weil die sind eigentlich zu klein dafür, dass da Menschen durchlaufen können, aber sie sind nun mal vorhanden, und dann hat man irgendwann bei Restaurierungsarbeiten festgestellt, wenn ich hier in dem Königszimmer bin, irgendwie ist die Luft gut so, und dann hat man festgestellt, dass diese Kanäle dafür sorgen, dass Luft zirkuliert, und man ist sich ziemlich sicher, dass die Ägypter damals schon die Idee hatten, dass es doch fantastisch ist, wenn auch der König oder der Pharao, wenn die Indoor Air Quality fühlt. fühlen
im
können.
Im Grab. Also die Grabkammer wurde belüftet sozusagen.
Ja, genau. So kann man das sehen. Und am Ende aber eine ganz interessante Geschichte, nicht nur wegen dieser Kammer, sondern eigentlich wegen der Königinnenkammer.
Die gab es auch in dieser Pyramide.
Okay. Und da der Fun Fact dazu ist, man hat auch rausgefunden, wenn man in der Königinnenkammer steht, hier sind ja auch diese Schächte, ja, aber die Luft fühlt sich anders an, und hat da festgestellt, dass diese Luftschächte irgendwie so ein paar Meter vor der Fassade einfach aufhörten.
Skandal.
Und man konnte bis heute eigentlich nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht war es das erste Mal, dass man mal testen wollte, wie so Placebo-Effekte funktionieren.
Eine AB-Testung.
Ja,
oder zu sagen, so, hier zieht's immer, okay, Mauern war wieder zu.
Genau, vielleicht mache ich das mal in deinem Büro. Ich mache einfach mal die Luftkanal, die Lüftungsanlage zu und guck mal, ob du trotzdem denkst, wegen dem Luft durch lass es die Luftqualität gut.
Das würde ich sehr begrüßen. Bei meiner Life-Life-Balance versuche ich eh weniger Zeit im Büro zu verbringen. Dann kannst du da gerne frei verfügen drüber. Mach das.
Genau. Nee, aber auf jeden Fall, das ist eine ganz schöne Geschichte. Also schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ist Lüftung ein Thema. Und jetzt gucken wir mal in die Zukunft, weil bitte, manche Sachen wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja sicherlich nicht, dass in ein paar tausend Jahren die Leute auf unsere Lösungen zurückblicken und sagen, was habt ihr denn da gebaut? So, wie wir das vielleicht heute mit der Belüftung der Königinnenkammer tun.
Naja.
Genau, aber was bei den Top-Trends, was erwartest du da so, was da so kommt?
Ich glaube, eines der meistgespielten Felder derzeit ist das ganze Thema, digitale Strukturen zu schaffen, die Frage zu beantworten, was sind eigentlich gute Gebäude hinsichtlich des Monitorings, der Energieverbräuche, also der Übersichtlichkeit. Wir haben ja dieses Thema der permanenten Ressourcenverknappung, dass uns eingeredet wird, dass halt alles immer weniger wird und wir effizienter werden müssen. Wir haben gleichzeitig enorm viele Vorschriften, die dazu Sorge tragen, dass die Gebäude immer dichter werden und die Anforderungen damit auch an die Gebäudetechnik und damit auch an raumlufttechnische Anlagen immer extremer wird. Ein weiteres Thema, glaube ich, die Frage muss beantwortet werden, wie wir mit weniger werdenden Menschen, die ja faktisch biologisch in den Ruhestand gehen werden mit den Boomern, wir dieselbe Menge an Gebäuden errichten werden, weil ich glaube, dass die Anzahl von Quadratmetern nicht signifikant sinken wird, Homeoffice hin oder her. Ja. Und die danach gelagerte Frage, die jetzt derzeit auch nicht nur wegen der Veröffentlichung von DeepSeek in China mit eine Rolle spielen wird, ist, wie gehen wir denn mit künstlicher Intelligenz um? Wie wird uns das denn beschäftigen? Ja. Wird das zwangsläufig dazu führen, dass wir schneller, besser, schöner, intelligenter bauen? Oder ist es einfach nur ein Trend, der jetzt sozusagen ins Nichts führen wird? Das sind so für mich so Themen, die mir sofort
in den Sinn kämen. Ganzen Blumenstrauß direkt rausgehauen.
Ja, aber du hast mich ja gefragt.
Nee, das sind tatsächlich Sachen, die mich viele Punkte dabei beschäftigen. Ich überlege jetzt gerade, wo man mal anfängt. Ich glaube, wo wir mal anfangen sollten, ist vielleicht bei dem Thema Fachkräftemangel. Okay. Das hattest du ja angedeutet.
Yes. Ne?
Fachkräftemangel ist so ein Thema, was wir eigentlich immer, also was man sofort liest. Was ist der Trend in der heutigen Zeit? Nicht nur in unserer Branche, trifft aber auch unsere Branche. Und das ist ein Thema. Und es wird diese Fachkräfte in der Masse, wie wir sie brauchen, nicht geben können. Davon bin ich überzeugt.
Zwangsläufig.
Und wir werden eigentlich nur eine Chance haben. Und die kommt bei der ganzen Diskussion tatsächlich mir immer viel zu kurz.
Welche ist das?
Das ist nämlich die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir mit den zu wenigen Fachkräften besser klarkommen und trotzdem irgendwie an Innovation, also die Innovation schaffen, die quasi den Fachkräftemangel kompensieren. Und das Gute dabei ist quasi, und jetzt kommt die Brücke auch zur künstlichen Intelligenz, das ist ja eigentlich total der Segen ist, sag ich mal, dass in der Situation, wo wir ein Problem haben, was wir wahrscheinlich nicht einfach lösen können, Fachkräftemangel, dass eine Technologie aufkommt, die genau das kompensieren kann. Das heißt, der Ansatz ist, glaube ich, zu sehen, dass wir einfach neuartige Technologien wie künstliche Intelligenz nutzen müssen, damit man einfach weniger Fachkräfte braucht.
Wobei ja tatsächlich das Thema so mich ein bisschen erinnert, also zumindest altersspezifisch, vielleicht erinnerst du dich noch an RTL Samstagnacht, da hat der Mirko Nonchef, leider schon verstorben, immer diesen Teppichhändler gespielt mit Räumungsverkauf von einem Teppichladen und dann stand immer Räumungsverkauf seit 1982 oder so. Das ist immer dieses Thema, was permanent aufgewärmt wird, womit die Leute ständig letztendlich versuchen, so ein bisschen diese Panik zu schüren, denn rein biologisch gesehen, wenn man in die statistischen Jahrbücher schaut, in Wiesbaden beim Bundesamt für Statistik, dann ist ja das, was wir gerade erleben, schon vor 30, 40, 50 Jahren festgeschrieben worden. Das ist ja im Grunde genommen für uns alle, mit Verlaub, keine große Überraschung. Nee. Nur, dass jetzt am Ende so die Leute
das
sagen,
ja
so,
das,
oh, das die ist gehen ja, das ja wirklich in Rente. Das ist eine Überraschung.
Das ist ja tatsächlich das Schlimme. Das ist ja auch bei dem, sagen wir mal, Pflegethema so erschreckend. Da kann man ja gar nicht hoffen, dass das vielleicht nicht so kommt, weil die Menschen sind ja schon da. Und die Leute, die pflegen müssten eigentlich schon da sein, um das zu kompensieren.
Was das ja auch konterkariert, weil der Bedarf an Gebäuden oder auch an Fläche, der wird ja immer existieren in irgendeiner gearteten Form.
Ja, genau. Und ich glaube, um das jetzt mal so ein bisschen wieder zu der Gebäudetechnik zurückzubringen, glaube ich, ist die Chance, die wir haben, einfach mit Innovation dafür zu sorgen, dass wir trotz des Fachkräftemangels effiziente Gebäude bauen, betreiben, in Betrieb nehmen, monitoren und somit quasi das einfach kompensieren mit neuartigen Technologien. Und da ist ja künstliche Intelligenz nicht das Einzige, sondern generell die ganze Digitalisierung und die Verfügbarkeit von neuen Technologien wie Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Sensorik und so weiter, Mikrocomputer und so weiter. Also alles, was schon da ist und etabliert ist, uns eigentlich ja schon total hilft.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, und da erinnere ich mich ein bisschen an den Podcast mit Dorothea Völkeling zurück, wir haben ja schon enorm viele Datenpunkte in einem Gebäude.
Ja.
Erwartest du in den nächsten 3 bis 5 Jahren, dass es zu einer signifikanten Verbesserung der Nutzung von Gebäudedaten
kommt? Auf jeden Fall, glaube ich schon.
Inwiefern soll das denn funktionieren?
Also ich glaube, das Erste, wenn man mal anfängt, ich glaube, man muss die Digitalisierung ganz früh nutzen, und zwar schon im Planungsprozess. Also ich glaube, im Planungsprozess ist schon ganz, ganz wichtig, dass man mit modernen Tools arbeitet und vor allem die Daten, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, die im Planungsprozess in einer sehr, sehr frühen Phase generiert werden, für spätere Zwecke nutzbar macht.
Thema digitaler Zwilling.
Ja, nicht nur digitaler Zwilling, ist immer so das Schlagwort dahinter. Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand ein Gebäude plant, dann überlegt er sich schon ganz viele Dinge. Der ordnet Räume zu, der plant, wie viele Komponenten müssen da rein, welches technische Equipment und so weiter. Und wenn ich diese ganzen Daten später verfügbar mache, auch beispielsweise für die Nutzung oder für die Kommissionierung, das ist vielleicht der erste Schritt, und sage, jetzt plant jemand das Gebäude und später baut jemand die Komponenten alle ein. Warum soll der denn nochmal hingehen und auch im Gebäudeplan überall nochmal zuordnen, welche Komponente wohin muss und so weiter, wenn doch eigentlich der Datenstamm im Planungsprozess schon angelegt wurde?
Ist das ein deutsches Thema, weil das jetzt im Grunde genommen ja schon über die Einführung von BIM und die verpflichtende Planung auch in anderen Ländern wie Niederlande, wie in Amerika oder jetzt, wenn man in die Emirate guckt, dass das ja eigentlich schon für viele andere Länder der normale Standard eigentlich ist?
Würde ich nicht so sehen. Ich glaube, das überschätzt man manchmal, wie häufig das schon gemacht wird. Oftmals ist halt insbesondere in Deutschland die Baubranche gesamtheitlich noch nicht so performant, wie sie eigentlich sein könnte, wenn wir die Tools nutzen.
Ja, aber das ist auch, ganz ehrlich, das ist für mich eine Argumentation, die gibt es seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren oder länger wird gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir sind da zäher, wir sind da schwerfälliger. Ja. Und dann fing es wieder mit Fachkräftemangel und Digitalisierung. Ich glaube, eines der Themen, die da mit reinspielen, ist vor allen Dingen, es gibt halt keinen klaren gesetzlichen Rahmen. Wir sind uns ja nicht mal einig, was denn die geeignete Menge an Frischluft ist, die eigentlich gesetzlich gesehen, selbst in öffentlichen Gebäuden, in der Form zur Verfügung stehen muss oder soll. Wenn wir uns an unseren Podcast zurückerinnern mit der AMEF, wissen ja selbst viele Planerinnen und Planer nicht, dass sie das bei beispielsweise Schulgebäuden in einer gewissen Klassifizierung umsetzen müssten und tun es einfach nicht.
Ja, ja, da glaube ich schon auch, dass wir eine Überregulierung manchmal haben, die halt zu komplex ist, so dass es zu schwer zu verstehen ist, auch für Gesetzgeber und Leute, die quasi die Regeln umsetzen in Gesetzestexte. Aber trotzdem, glaube ich, kann man viel machen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist zu verstehen, dass die Digitalisierung halt helfen kann, ganz am Anfang im Planungsprozess, und wir diese Datenverfügbarkeit sicherstellen müssen. Wenn es dann weitergeht, auch bei der Inbetriebnahme, bin ich davon überzeugt, dass man, das Thema hatten wir heute auch schon mal, dass wir oft noch Systeme haben, das wird ja auch in Forschungsprojekten und so weiter diskutiert und generell, dass wir das Thema haben, dass eine Inbetriebnahme oft manuell stattfindet und dann findet die halt an einem Tag statt. Zum Beispiel Februar, 1. Februar, Wintertag.
Ja.
Dann werden die Regelparameter einmal eingestellt und so weiter, und dann stellt man nach ein paar Monaten fest, die Regelparameter, die ideal funktioniert haben am 1. Februar, die funktionieren später vielleicht nicht mehr ideal, weil ja das Außenwetter sich geändert hat und so weiter, und die Gegebenheiten sich verändert haben. Und auch da, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial, zu schauen, dass wir neuartige Regelungsmethoden finden, die sich quasi selber justieren. Das ist ein ganz interessantes Forschungsprojekt, was wir gerade machen, gemeinsam mit der Technischen Universität in Berlin, wo es genau um solche Regler geht, die quasi nicht mit einem festen Parametersatz, also Regelparametern arbeiten, sondern mit dynamischen, wo wir in Abhängigkeit der Außenbedingungen, also in Abhängigkeit der Temperatur und so weiter, ideale Regelparameter einstellen. Und zwar macht die Anlage das selbstständig, um quasi diese erneute Inbetriebnahme oder die wiederkehrende Optimierung der Regelparameter, die in Gebäuden tatsächlich oft gemacht werden muss, um die halt zu vermeiden und zu optimieren.
Ja. Die Frage ist, ist das tatsächlich eine Neuerung oder gibt es das schon seit langer Zeit, wurde nur nie genutzt?
Also die Technologie ist nicht neu, die gibt es schon lange, auch in anderen Branchen gibt es auch verschiedene Forschungsprojekte dazu, haben wir nur in der Gebäudetechnik, kommt die noch nicht so sehr zur Anwendung. Und das ist das, was ich oft meine, wenn ich sage, wir haben eigentlich viel verfügbar, sogar unabhängig von KI, das kommt natürlich dann noch dazu, was eigentlich schon viel besser genutzt werden könnte.
Ist das eine Frage von fehlender Investitionsbereitschaft? Ist das so viel teurer, wenn man sowas nutzt?
Nee, ich glaube, langfristig wird es günstiger. Aber es ist ja immer so mit einer Veränderung quasi. Also erstmal muss man das natürlich marktreich und marktfähig machen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles davon direkt marktfähig ist. Aber oft ist es ja auch so, Dinge, die dann neuartig sind. Mhm. Erstmal wird es langsamer und dann wird es aber deutlich schneller. Und ich glaube, das ist das, wo oft die Menschen in ganz vielen Anwendungen dran scheitern, dass man oft sich wehrt, diesen einmal etwas aufwendigeren Weg zu gehen, um dann später schneller zu werden. Das weiß ich auch aus Gesprächen mit vielen Leuten am Anfang der Zeit, als dieses Thema BIM und so weiter aufkam, wo natürlich auch im ersten Schritt der Aufwand erstmal größer wird, bis man die Leute darauf ausgebildet hat, bis es nutzbar ist. Aber dann ist der Effizienzgewinn später so sehr da, dass es sich trotzdem lohnt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Gibt es da schon erste Erkenntnisse aus diesem Projekt heraus, was mögliche Zugewinne oder Effizienzgewinne sein können?
Also ich glaube, dass das ein Erfolg wird, das wissen wir eigentlich schon, weil es in anderen Themenfeldern halt schon Einsatz gefunden hat. Und ich glaube, der große Mehrwert ist halt, dass es besser funktioniert. Man braucht weniger Fachkräfte, die vielleicht nachher justieren.
Ja.
Man hat weniger Risiken, dass Regelsysteme schwingen können und so weiter, weil das auch mit den schwingenden Regelsystemen heute eine Herausforderung ist, die auch so ein bisschen menschengemacht ist. Ich meine, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich erkläre das trotzdem kurz, weil es vielleicht wichtig ist, um zu verstehen, warum die Anforderungen an Regelungstechnik heute höher ist als vielleicht früher, weil die Anforderungen haben sich auch deutlich geändert. Also wir haben heutzutage ja die Situation, dass aufgrund der Gesetzgebung viele Komponenten und sagen wir mal im Beispiel RLT-Geräte zum Beispiel überdimensioniert sind aufgrund von Gesetzgebung und so weiter oder sagen wir mal sehr, sehr stark dimensioniert sind, wir sehr langsame Luftgeschwindigkeiten haben und wir aber gleichzeitig oft die Anlage nicht voll auslasten. Also dann fährt die nur im Teillastbetrieb. Jetzt guckt er mich so an, als würde er denken, was erzählt er da?
Nee, ich bin gespannt,
jetzt erzählst vielleicht nochmal ein bisschen anders. Jetzt musst du dir vorstellen, ich mach's vielleicht konkreter. Jetzt hast du ein RLT-Gerät mit 40.000 Kubikmeter Luft. Das ist designt und ausgelegt nach europäischer Gesetzgebung, europäischer Normung und für minus 15 Grad Wintertemperatur. 40.000 Kubikmeter minus 15 Grad. Jetzt stell dir vor, es gibt eine Bedarfsregelung und du hast einen Tag im Jahr, wo das Gerät nur 5.000 liefern muss und draußen sind nicht minus 15 Grad, sondern vielleicht 8 Grad oder 10 Grad, dann ist nicht nur der Ventilator total im Teillastbetrieb, die Luftgeschwindigkeit wird extrem langsam, sondern auch die Wärmeübertrager und Wärmerückgewinnungssysteme, also zum Beispiel ein Rotationswärmeübertrager, ist total in der Teillast. Und dann wird es regelungstechnisch total schwierig, weil diese Komponenten nämlich alle ein Verhalten haben oder die meisten Komponenten in raumlufttechnischen Anlagen ein Verhalten haben, wo es halt nicht so ist beim Rotor, zum Beispiel Rotationswärmeübertrager, halbe Drehzahl heißt nicht
halbe Leistung,
sondern halbe Drehzahl heißt vielleicht nur 5% weniger Leistung. Und wir haben ganz am Anfang, also wenn der Rotor gerade groß läuft, einen relativ starken Leistungsanstieg und das macht es dann so schwer in der Regelbarkeit. Und da braucht man halt aufgrund dieser Herausforderung, weil halt Komponenten immer effizienter werden und dann teilweise zumindest im Gesamtbetrieb natürlich überdimensioniert sind, an vielen Tagen im Jahr halt viel mehr könnten.
Ja.
Und wir den Bedarf haben, bedarfsgerecht zu regeln, hat man dann die Situation, dass es zu Schwingverhalten in den Reglern kommen kann und so weiter. Ne? Genau, jetzt wollte ich gar nicht so tief in die Technik gehen. Aber
das heißt ja von Null auf Technik und manchmal ist auch Technik dabei, ist doch schön.
Genau.
Freuen sich alle da, die denken so,
ja, das heißt, die, also zusammengefasst, die Herausforderungen werden größer, also die Bedarfe, Dinge zu regeln, sind heute komplexer als früher und gleichzeitig haben wir weniger Fachkräfte. Trotzdem haben wir Lösungen und Technologien, mit denen wir dem entgegenwirken können. Deswegen, da bin ich total zuversichtlich, dass daran wird es nicht scheitern, glaube ich.
Okay, das nehmen wir mal so mit auf.
Ein anderes Thema, was wir vielleicht noch ansprechen können, ist auch immer wieder so ein Thema, wenn es um Trends geht, von Energiebedarfen und Energieeffizienzen mehr zur gesamten Nachhaltigkeitsbetrachtung. Und das ist auch was, wie du mich heute anguckst, ne?
Also ich bin gespannt.
Also du. Ich befürchte, nach der Folge sagt er, das war nix.
Das sagen wir mal schon. Also
Aber das ist echt ein wichtiger Punkt, weil der wird uns alle betreffen. Wir haben früher hat man gesagt, ja, Wärmerückgewinnungssystem hat x Prozent Wirkungsgrad und Ventilator hat x Prozent Wirkungsgrad und so weiter. Wir haben viel auf Nennbetriebspunkte geschaut. Wir gucken heute schon viel mehr, hatten wir auch schon mal in der Folge zu, auf, sagen wir mal, die Energiebedarf über den gesamten Lebenszyklus. Mhm. Die Gesetzgebung bildet das noch nicht immer ab, also die fokussieren immer noch viel auf die einzelnen Betriebspunkte. Eigentlich müsste man auf den Lebenszyklus und eigentlich müsste man auch weg von Energiebedarfen und hin zur Gesamtnachhaltigkeit.
Du meinst auch inklusive Rückbau des Gebäudes dann?
Inklusive oder? Alle Phasen. Mhm. Also wie wird das Gerät beim RLT-Gerät zum Beispiel, wie wird gebaut, wie kommt es auf den im Gebäude an, wie wird es in Betrieb genommen, was verursacht es an Umweltauswirkungen im Betrieb, im Rückbau, in der Wartung, also in allen Lebenszyklusphasen. Und das ist auf jeden Fall was, was uns dramatisch begleiten wird. Ich finde das richtig, dass uns das begleiten wird. Dramatisch sage ich, weil die Europäische Union bzw. Kommission da auf der Gesetzesseite eine starke Veränderung vorgenommen hat, die sehr, sehr viele Produkte in unserer Branche maßgeblich betreffen wird.
Wie sieht die aus?
Die sieht so aus, dass, ich hatte das mal einmal, glaube ich, ganz kurz angerissen, dass es ja früher für energieverbrauchsrelevante Produkte, so nennt man die, gab es diese Ökodesign-Richtlinien, die kennst du vielleicht, ne? Die gab es für Glühbirnen, für Kühlschränke und so weiter und die gab es dann auch für Lüftungsgeräte.
Ach guck.
Genau, und früher gab es ein Gesetz, das nannte sich dann Ökodesign oder Ecodesign. Da ging es immer um Verordnungen, die daraus resultierend entwickelt werden mussten, um energieverbrauchsrelevante Produkte zu regulieren. Und das hat die Europäische Union aufgehoben, das System. Hat gesagt, das wollen wir nicht mehr machen. Wir wollen nicht mehr energieverbrauchsrelevante Produkte regulieren. Das heißt, diese ganzen Ökodesign-Verordnungen, die wir alle kennen, die werden perspektivisch weg sein in der Form, wie wir sie kennen. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ja, und warum ist das dramatisch und warum wird das schlimmer und
korrekte
schlechter?
Korrekte Frage.
Warum? Weil die Europäische Union natürlich ein neues System
Gott
geschaffen
hat. Gott sei Dank hat sie was Neues
und
geschaffen.
Da geht
das ist eine Überraschung. Außer in der Schweiz, da gilt das nicht. Machen Sie sich keine Sorgen.
Und da redet man nicht mehr über umweltverbrauchsrelevante Produkte, sondern oder energy related products, sondern die neue Verordnung heißt Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Das heißt, da geht es um Ecodesign für Produkte, die quasi einen Einfluss auf die Nachhaltigkeit haben. Und was wichtig ist dabei, man ist auf einmal weg von Energiebedarfen und Elektroenergiebedarf
hinzu
alle Produkte. Also es kann für jedes Produkt auf uns zukommen, was wir irgendwo einbauen. Es gibt natürlich jetzt so eine Roadmap, auf welche Produkte die Europäische Kommission fokussieren wird in den nächsten Jahren. Mhm. Aber das heißt auf einmal für uns, oder wird das irgendwann heißen, dass wir für so ein Lüftungsgerät quasi nicht nur gesetzliche Anforderungen haben, was die Energiebedarfe angeht, sondern gesetzliche Anforderungen haben werden, was die Nachhaltigkeit angeht. Welche Materialien in welcher Masse da drin sein dürfen, wie die Umweltauswirkungen sein dürfen und so weiter. Und ich glaube, das ist eine massive Änderung, weil wir heute bei Nachhaltigkeit insbesondere über eine Dokumentationspflicht reden. Also man muss bestimmte Dokumente liefern und perspektivisch wir diese Produkte nur noch liefern dürfen, wenn die eine bestimmte Mindestnachhaltigkeit auch einhalten.
Ich stelle jetzt mal eine vielleicht etwas provokante Frage. Glaubst du, dass diese Formen der Regularien dazu beitragen werden, dass Bauen in Summe einfacher, transparenter und besser wird? Oder ist das einfach
ist
eine
Definition von besser? Ich glaube,
die Frage, die ich mir stelle in dem Kontext, wenn ich das höre, es ist ja eine enorme Menge an Bürokratie auf uns.
Ja, was ich aber gut finde, ist tatsächlich, weil heute das Thema Nachhaltigkeit und auch ehrlicherweise das Thema EPD, wenn ich darauf nochmal zurückkomme, wir haben ja EPD mit der Alina Buchner mal besprochen. Das sind ja Environmental Product Declarations. Da beschreibt man quasi, was für Umweltauswirkungen das Produkt hat.
Ja.
Dieses Pamphlet macht ja erstmal nichts außer Aufwand erzeugen und Papier erzeugen. Dadurch wird das Produkt ja erstmal nicht besser. Man beschreibt nur die Auswirkungen.
Das ist so.
Und ich glaube schon, dass wichtig ist, dass man irgendwann auch anfängt, das zu regulieren. Also dass man sagt, ich beschreibe nicht nur die Umweltauswirkungen, sondern ich reguliere auch, wie groß die Umweltauswirkungen bei einem bestimmten Produkt sein dürfen.
Weil du glaubst, dass damit der Gebäudesektor per se nachhaltiger wird, ja, und weniger Primärenergie,
genau,
verbraucht.
Das, also genau, nachhaltiger. Also Primärenergie ist ja gar nicht so das Thema, sondern es geht ja auch um so Materialkreislaufwirtschaft, mhm, und so weiter, weil wir haben ja viele Materialien, müssen wir halt einfach wiederverwenden, weil die Rohstoffe
unbestritten
begrenzt sind.
Natürlich.
Und auch der Abbau dieser Rohstoffe unserer Erde nicht immer gut tut, ne?
Natürlich.
Genau. Ja,
gut. Also es wird ein bisschen mehr Bürokratie geben.
Naja, das werden wir noch sehen, ob das wirklich so ist. Es gibt da so ein Unterfangen, nennt sich digitaler Product Pass. Das wird, oder Digital Product Pass oder, mhm, digitaler Produkt Pass, müsste man in Deutsch sagen. Da ist halt die Idee, dass man weggeht von diesem ganzen Papier und Dokumenten, sondern dass die Informationen, die so ein Produkt dann quasi enthalten muss, wenn es auf der Baustelle ankommt oder beim Kunden oder beim Nutzer, dass die alle in einer digitalen Datei quasi gespeichert sind.
Dass dem dann auch immer mitgegeben wird. Bei dem Thema Daten hätte ich noch eine Frage, weil das gerade so gewechselt ist in diesen bürokratischen Terminus hinein bei uns. Sollten Gebäudedaten für jeden zugänglich und nutzbar sein, gerade hinsichtlich von Wechseln in der Verantwortung für Gebäude? Dass, ja, also gerade diese Regulierung von Gebäuden im steuerungstechnischen Sinne einfacher wird?
Ja, das auf jeden Fall. Dafür gibt es tatsächlich auch schon ein paar gesetzliche Grundlagen, mhm, die sicherstellen sollen, dass diese Daten, die jetzt, ja, in einem Gebäude gemonitort werden, dass die auch allen verfügbar gemacht werden. Ne? Weil sonst ist das natürlich total unfair, wenn man jetzt,
ja, du
Monitoring
hast ja
betreibt. Genau.
Also
da gibt es gesetzliche Grundlagen für, ja, dass sichergestellt sein muss, dass diese Daten später verfügbar sind. Mhm. Genau, was wichtig ist, also das war quasi so der zweite Trend, wir haben diesen Fachkräftemangel besprochen, der andere Trend ist von Energiebedarf, meist noch im Einzelbetriebspunkt hin zu, mhm, Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus und Betrachtung zur Gesamtnachhaltigkeit. Was auch noch wichtig ist, dass die Gesetzesgrundlage sich generell auf der Gebäudeseite ändert. Wir haben ja in der Folge auch zu gesetzlichen Regularien mal über EPBD gesprochen.
Ja.
Wir haben in Europa inzwischen ein Gesetz, was nicht direkt greift, das hatte ich damals schon mal erzählt, sondern auf dessen Basis die ganzen Gebäude-Energiegesetze in den Ländern entwickelt werden müssen, zum Beispiel GEG. Und da gab es letztes Jahr eine neue Fassung. Und die wird dafür sorgen, dass wir gesetzliche Mindestanforderungen haben werden an Indoor Air Quality oder Indoor Environmental Quality, also gesetzliche
Parameter.
Ja, genau. Das
wie
ist jetzt
sehen
von
die aus in dem Entwurf?
Das muss jetzt quasi, also der Entwurf lässt das den Mitgliedstaaten offen, aber, ja, er legt fest, dass jedes Land in der Europäischen Union sowas machen muss. Das heißt, wir werden gesetzliche Mindestanforderungen, ja, haben an Luftqualität in Innenräumen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, glaube ich, in die Richtung, dass wir nicht immer die Gebäude nur im Hinblick auf das Schlechte bewerten, was, mhm, sie tun, also Energie verbrauchen, sondern auch auf das, was sie vielleicht Positives tun, nämlich für Menschen einen gesunden Raum bieten, der jetzt möglichst auch dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen, effektiv und gesund arbeiten können.
Mhm. Genau. Einiges schon, was auf der Agenda in der Zukunft stehen würde, letzten Endes, finde ich.
Genau, also das ist wichtig, Gesetze, die auf der Gesetzesseite passiert im Moment unglaublich viel, da empfehle ich auch immer, das ein bisschen mit zu verfolgen.
Wie machst du das denn?
Ach, ich lese viel, ich höre viel. Ich bin aber natürlich auch in europäischen Verbänden tätig, wo
sag
ich da
mal was, was wir in die Shownotes verlinken können vielleicht.
Nee, du machst ja nie was in die Shownotes.
Aber wenn ich jetzt, googelst du das oder hast du so einen Google-Alert eingestellt?
Ach, das weiß nein, ich bin ja in dem Eurovent-Verband tätig. Das ist ja der größte europäische Verband für Klima- und Lüftungstechnik. Mhm. Und da im Vorsitz der Produktgruppe Lüftungsgeräte. Und deswegen muss ich natürlich da zum Teil supporten, auch von technischer Perspektive, damit diese Gesetze in die richtige Richtung entwickelt werden und so
bezogen
weiter
auf natürlich die Qualität,
genau,
die
weil die Kommission und die Europäische Union und Kommission, die fragen natürlich auch Industrievertreter an, mhm, und dann gehen die natürlich an die großen Industrieverbände ran.
Ja. Gut, dass dein Tag immer gefüllt ist, lieber Martin. Hast immer was zu tun, das ist schön. Auch für die Europäische Union mal was zu machen.
Was fehlt dir denn noch jetzt so an Trends?
An Trends? Du. Ich glaube halt, das Thema, wie wird sich künstliche Intelligenz im Gebäude etablieren mit dem Thema Big Data, was ja auch immer so, ich sage jetzt mal salopp, das sind immer so hingeworfene Sachen, so wie früher die Digitalisierung und dann sagt er nur die künstliche Intelligenz. Ja, ja, mit Doro das Thema auch, was ist das eigentlich? Die Frage ist ja auch, jetzt kommt jemand und sagt, man braucht eigentlich eine Befähigung, dass man mit KI-Tools arbeiten darf und kann. Ja, also wird es irgendwann mal so einen KI-Führerschein geben zum Beispiel. Ich fand das relativ spannend. Eine Aussage aus den sozialen Medien mit einem relativ plakativen Spruch. Da stand, die KI wird keine Menschen den Job wegnehmen, sondern die Jobs, die wegfallen, gehen an Menschen, die mit KI arbeiten.
Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Wir haben ja seit Hunderten von Jahren, also Hunderten weiß ich nicht, aber das ging in der Industrialisierung ja schon los, dass die Leute immer gesagt haben, Hilfe, neue Technologie, ja. Jetzt muss keiner mehr, also keiner braucht mehr arbeiten. So.
Oder halt die Jobs fallen alle weg. Nein, genau. Die transformieren
genau,
sich
Genau, die
halt.
Transformieren und sich auch.
Selbst also die kleinsten, sagen wir mal, Themen, Sachverhalte lassen sich ja heute mit solchen Tools vereinfachen.
Genau.
Dadurch, dass wir per se nicht mehr Menschen werden.
Und das war
darauf angewiesen, dass es die eben gibt.
Ne? Und das war halt immer so. Als irgendjemand die Dampfmaschine erfunden hat, haben auch alle gesagt, ja, jetzt braucht man aber ganz viele Leute nicht mehr, aber siehe
da. Die haben halt was anderes gemacht. Ja.
Braucht man die alle noch.
Tatsächlich,
ne?
Das ist so. Das finde ich halt so ein bisschen schade in dem Konstrukt. Die Frage ist natürlich, was sind die Grenzen und wie kommt man selber da ran? Nur dieses Thema, was die technische Nutzbarkeit angeht, ist ja eine unglaublich demokratische mittlerweile Technologie. Sie steht den Menschen kostenlos, mehr oder weniger, in Einschränkung, aber über ihr Mobiltelefon zur Verfügung.
Ja.
Die Computer und die Energie, die dafür bereitgestellt werden, die hat schon jemand gekauft.
Ja.
Die steht schon parat. Das muss ja jetzt jemand nicht selber in seinem Schrebergarten anbauen und sagen, so, jetzt habe ich mal eine eigene Engine dafür, sondern das sind ja eine ganze Menge Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ja. Die das bereitstellen. Und die Frage ist halt, nutze ich's oder lasse ich's?
Genau.
Ohne Zugangskosten dazu zu haben. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie verändern sich Tätigkeitsfelder, wie verändern sich ganze Branchen? Weil das wird immer diese Frage sein, derjenigen, die sich früh darauf einlassen, damit beschäftigen. Das sind die, sagen wir mal, Leute, die so ein bisschen nerdy sind. Du wirst immer Leute haben, die sagen, das wird sich nicht durchsetzen.
Ja.
Schöne Grüße ans Internet an der Stelle. Es wird aber immer die Frage bleiben, was kann ich daraus nutzen zu meinem Wachstum persönlich? Und die Frage stelle ich mir halt im Gebäudesektor, wie das laufen wird. Wird es bessere Gebäude geben, die weniger verbrauchen, die intelligenter sind, die kürzer gebaut werden in der Bauzeit?
Ja.
Und die weniger Komplikationen mit sich
bringen? Also das sehe ich auf jeden Fall so. Also sonst haben wir was falsch gemacht. Wenn wir es nicht schaffen, diese neuen Technologien wie künstliche Intelligenz so zu nutzen, dass wir einfach schneller in der Dimensionierung sind, der Komponenten, jetzt wieder in der Lüftungstechnik, schneller in der Inbetriebnahme und effizienter in der Inbetriebnahme, damit wir nicht so viele Fachkräfte brauchen und mit den Fachkräften, die da sind, einfach schneller durchkommen und den Betrieb verbessern, dann haben wir doch was falsch gemacht. Weil das ist ja eine Riesenchance. Also ich sehe immer diese neuen Technologien, das ist ja für uns eine Chance. Das ist ja super, absolut, wenn wir ein Problem haben und gleichzeitig eine Technologie aufkommt, wo wir denken, die Technologie könnte das Problem lösen. Stell dir mal vor, wir hätten das Problem ohne die Technologie dahinter, dann hätten wir
ein viel massiveres Problem.
Und deswegen glaube ich auch immer, das ist mir auch immer wichtig, weil die Menschen, viele Menschen haben ja auch Angst vor neuartigen Dingen, so, ne? Auch für, ich glaube, vielen macht auch künstliche Intelligenz Angst, jetzt uns nicht so, aber vielleicht vielen anderen Menschen.
Das
auch Digitalisierung
Höhle,
macht vielen Angst und so weiter.
Ja, natürlich.
Ich persönlich bin davon überzeugt, es setzen sich nur Dinge durch, die wir als Menschen auch gut finden. Weil ich bin sicher, wenn du vor 20 oder 25 Jahren, wann ist das iPhone auf den Markt gekommen?
2008.
Wann gab es nochmal die erste E-Mail? Das hat man irgendwann auch letzten.
1994?
Ich weiß auch nicht. Aber wenn man die Leute vielleicht, sagen wir mal, 1998 gefragt hätte, stell dir vor, du lebst in einer Welt, wo die Menschen nur noch mit ihrem Handy oder sich viel mit ihrem Handy unterhalten, wo die sich nicht mehr treffen, sondern Online-Meetings machen, wo die keine Landkarten mehr haben, sondern
auch die bei der Tankstelle anhalten.
Und genau, wenn man denen erzählt, wenn man den Menschen damals die Welt erzählt hätte in 20 Jahren, hätten wahrscheinlich viele gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das will.
Ja.
Und 20 Jahre später sind aber die meisten Menschen dann so gewesen, dass sie gesagt haben, ist doch eigentlich gut eigentlich.
Oder die sagen tatsächlich sogar das andere Extrem, ohne könnte ich gar nicht mehr.
Ja.
Das könnte ich mir ohne gar nicht mehr vorstellen.
Deswegen, ich glaube, man darf da keine Angst vor haben. Man muss sich darauf freuen, glaube ich. Ich glaube, ich finde es total aufregend, wenn Technologien sich schnell verändern. Ich glaube, wir brauchen neue Technologien, um die großen Probleme der heutigen Zeit zu lösen. Klimawandel, Fachkräftemangel, solche Dinge. Vielleicht Pflege irgendwann. Also Pflege ist ja auch ein Riesenthema. Es hat jetzt nichts mit Lüftung zu tun. Aber der Pflegebereich ist sicherlich auch einer, wo wir definitiv Digitalisierung und künstliche Intelligenz brauchen, weil es wird zu wenig Pflegepersonal geben, sodass das Pflegepersonal, was da ist, möglichst effektiv arbeiten muss und die Aufgaben, sich auf die Aufgaben konzentrieren sollte, die quasi ein Computer nicht machen kann. Das ist das ganze Empathische und so weiter. Ne? Deswegen glaube ich, ist das eine Riesenchance. Jetzt streicht er sich ja.
Ich bei dem Thema Pflege muss ich immer ruhig bleiben, weil.
Ja, ich weiß, du hast da.
Ich glaube, das Konstrukt, das müssen wir mal ausführlicher diskutieren, tatsächlich.
Ein letztes Thema ist mir noch wichtig bei dem Thema Trends, auch in unserer Branche. Und das ist die F-Gas-Verordnung. Die will ich nicht unausgesprochen lassen. Ja. Sagt ihr dir was?
Mit Sicherheit nicht.
Mit Sicherheit nicht.
Aber du hast mir ja schon mal erzählt.
Kennst du Kältemittel?
Kältemittel kenne ich.
Genau. Kältemittel sind halt F-Gase am Ende. Mhm. Ne? Und das sind Substanzen, die der Umwelt nicht gut tun.
So was wie gesagt. Fluorchlorid, Kohlenwasserstoff.
Ja, genau. Einfach gesagt, tun die der Umwelt nicht gut.
Okay.
So, jetzt hat die Europäische Union ein Gesetz entwickelt. Mhm. Die F-Gas-Verordnung, F-Gas-Regulation, beziehungsweise die Kommission hat es, glaube ich, veröffentlicht. Wie auch immer, kommt von Europa. Die sieht vor, dass diese F-Gase, die schlecht sind für die Umwelt, bis 2050, jetzt denkt er sich, da bin ich nicht mehr da oder in Rente, bis 2050 nicht mehr verwendet werden dürfen. Okay. Also all die, die wir heute kennen, dürfen in den typischen Lüftungs- und Klimaanwendungen ab 2050 gar nicht mehr verwendet werden. Das heißt, es gibt ein Verbot, die werden gestoppt. Und jetzt könnte man sagen, 2050 ist ja noch lange hin. Der Punkt ist aber jetzt, und das macht natürlich auch total viel Sinn, man verbietet Produkte, die diese F-Gase, die dann irgendwann verboten werden, brauchen, diese Produkte verbietet man schon deutlich früher. Das heißt, ab ungefähr 2030, je nach Gerät, ein bisschen früher oder ein bisschen später, dürfen diese Geräte, die diese F-Gase, die bis 2050 ausgesteuert werden, benutzen, nicht mehr in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden.
Und jetzt?
Jetzt haben wir eine riesen Herausforderung in der Branche, weil es bleiben aus jetziger Perspektive eigentlich nur drei Kältemittel übrig.
Welche sind das?
Ammoniak. Das ist kompliziert, sagen wir mal, in der Anwendung.
Hört sich auch gefährlich an, ehrlicherweise.
CO2.
Habe ich schon mal von gehört, CO2, dass es in Autos eingesetzt werden soll oder so.
Ne? Naja, CO2 als Kältemittel ist was, was jetzt gar nicht so, so unüblich ist. Also es gibt viele Bereiche der Kühlgeräte zum Beispiel, also Supermarktkühlung und so weiter, funktioniert alles mit CO2 schon. In der Lüftungstechnik unerprobt. Machen wir auch gerade ein interessantes Forschungsprojekt zu, wo wir CO2 in Lüftungsanlagen als Kältemittel nutzen wollen. Das ist herausfordernd wegen der Komponentenverfügbarkeit, der Regelbarkeit und der hohen Drücke. Wäre aber natürlich super nachhaltig, weil es
ist verfügbar.
Ist verfügbar und hat halt keine schädliche Wirkung auf die Umwelt. Und die dritte Lösung ist Propan.
Oho.
Propan bringt auch so ein paar Probleme mit sich.
Explosions.
Weil, ja, genau. Wenn man jetzt Gefahr. Überlegt, in so einem Lüftungsgerät ist dann direkt integriert ein Propan, eine Propanwärmepumpe oder auch im Raum direkt, dann ist natürlich das Risiko extrem groß, wenn die mal undicht wird, dass man ein explosives Gemisch kreiert. Und deswegen gibt's halt Limits heutzutage, wie viel Propan maximal in so einem Kältekreis drin sein darf, in einem bestimmten Raum, wie auch immer.
Wie glaubst du, wird sich die Branche darauf einstellen?
Ich glaube, dass viel über übertragende Systeme gehen wird, also dass man quasi die Kälte erzeugt an der Stelle, wo das Propan unproblematisch ist oder die Wärme und dann über ein Wassernetz quasi in die Gebäude transportiert. Das geht ja immer. Ich glaube, dass auch ein paar der Anforderungen sich ändern werden. Das ist das, was man heute schon hört, dass die maximale Menge Propan, die in so einem Kreis drin sein darf, heute in Zukunft möglicherweise noch mal ein bisschen höher gehen wird. Also, dass man die Limits ein bisschen verändert. Und genau, aber das ist gerade, wo die Branche...
Bedingt das eine maschinelle, letzten Endes Veränderung an den Geräten, wie sie heute gebaut werden? Ist das ein hoher Invest für alle Beteiligten in dem...
Ja, also ich glaube, dass das in unserer, sagen wir in der Lüftungsbranche ein recht heikles Thema ist, weil wir ja eigentlich immer, wenn wir integrierte Systeme haben, im Raum sind, so, ne?
Ja, ja.
Ich glaube jetzt für hochstandardisierte Wärmepumpen ist das zwar auch eine Herausforderung, aber ich glaube, das werden die schon lösen. Da gibt's ja auch schon viele Lösungen.
Bin gespannt.
Die Frage ist, wie geht's weiter mit den in Lüftungsanlagen integrierten Wärmepumpen und Lüftungssysteme? Weil die haben ja das Problem im ELT-Gerät, wenn ich da jetzt eine Propan-Wärmepumpe habe, dann ist die ja mit dem Raum verbunden über das gesamte Kanalnetz, ne? Und früher hat man da halt, oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat man bei direkt in ELT-Geräten integrierten Wärmepumpen halt Kältemittel verwendet, die man in Zukunft nicht mehr verwenden
darf. R134 oder wiederum.
Genau, zum Beispiel eins, R410A ganz früher mal. Die sind halt alle dass die sehr, sehr früh ausgesteuert werden. Manche werden nämlich sogar noch deutlich vor 2050 ausgesteuert.
Ist das ein sinnvoller Prozess?
Ich finde schon.
Okay.
Also es ist ja immer, kann man auch kontrovers diskutieren, weil am Ende ist ja immer die Frage, ne? Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mit einem Kältemittel betreibe, was vielleicht ökologisch nicht gut ist, ist das vielleicht aber gesamtheitlich, was die Nachhaltigkeit angeht, immer noch besser, als die Wärme über Öl zu erzeugen oder über
Absolut.
Gas. Und ja, das ist halt, glaube ich, der Zielkonflikt. Genau, das muss man halt immer sehen. Was ist die Alternative? Und wir brauchen ja Wärmepumpentechnologie, um halt die Heizbedarfe zu decken, weil die Alternativen sind halt möglicherweise noch schlechter.
Fossile Energieträger?
Ja, sind möglicherweise noch schlechter als die Auswirkungen von den F-Gasen. Das ist das, was da oft kontrovers diskutiert wird.
Ist das ein politisches Thema, glaubst du, dass das, sagen wir mal, aus der technischen Sicht notwendig, jetzt diese Schritte zu unternehmen?
Ja, ich glaube, die Diskussion ist zu Ende, ne? Also der letzte Stand von der F-Gas-Verordnung wurde letztes Jahr veröffentlicht. Das heißt, nachdem diese ganze Diskussion aufkam, auch mit Gas und Öl und weiß der Teufel, was da alle war, von daher glaube ich, dass das Thema durch ist.
Ja. Oh, bin ich ja mal gespannt, wie es da an der Stelle weitergeht. Da wirst du uns mit Sicherheit auf dem Laufenden halten. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, würden wir sagen, die nächsten Trends besprechen wir auf der ISH tatsächlich schon wieder fast, ne?
Auf jeden Fall.
Bist du schon aufgeregt eigentlich?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Das ist ja immer großes Treffen der Branche, ganz viele Kunden da, ganz viele Lieferanten, ganz viele Marktbegleiter, die wir zum Teil auch gern mögen.
Absolut.
Wir freuen uns ja, so ein bisschen, gemeinsam über die Lösung unserer Branche zu berichten und zu zeigen, was wir können und was wir können, um den Problemen der heutigen Zeit entgegenzuwirken. Und zwar Gesundheit, Fachkräftemangel, Energiebedarf, alles was man mit guter Lüftungstechnik und Systemlösung fantastisch kompensieren kann. Daher freuen wir uns auf Sie.
Wird spannend. Vielleicht haben wir zwischendurch noch einen Podcast, bevor die ISH stattfindet. Ja. Ich denke schon. Ansonsten fühlen Sie sich herzlichst eingeladen. Zumindest für ein Ticket können Sie bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Da sind Sie ganz gerne dabei gesehen und da treffen Sie auch ganz viele tolle Leute, mit denen man dann auch sich austauschen kann. Martin wird die ganze Zeit da sein.
Du auch?
Ich auch, tatsächlich. Genau. Wir werden beide da sein, berufsbedingt, und freuen uns über Ihre Teilnahme. Wir gucken auf die Uhr.
Genau.
Es ist Zeit, auf den Knopf zu drücken, dass wir diese Aufnahme beenden. Für Sie, meine Damen und Herren, Sie haben durchgehalten. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass zum Anfang des Jahres gleich mal das dicke Buch ausgepackt wird.
Ich hoffe, es war zwischendurch nicht zu trocken, aber die Trends haben halt immer viel mit Regularien und so zu tun. Da kommen wir halt leider nicht drum rum. Aber Sie können sich darauf verlassen, in uns immer einen Partner zu finden, der das alles für Sie im Griff hat. Der Werbeblock sei erlaubt.
Der Werbeblock zum Abschluss, mein lieber Martin, denn für diejenigen, wir hatten das gerade mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, der Trox Live, der 25. Ausgabe Jubiläum, die zur ISH rauskommt, die können Sie auch kostenlos bekommen von uns. Da geht es nämlich komplett in einer gesamten Ausgabe um das Thema künstliche Intelligenz. Welchen Einfluss das hat in der Gebäudetechnik, welchen Einfluss das hat heute schon in der Medizin, was die Zukunftstrends sind und so weiter. Großes Interview mit Doro Völkerling ist da drin. Ganz hervorragend. Da wird sie auch ein bisschen was dazu erzählen, was sie hier vielleicht schon erzählt hat. Können Sie es nochmal nachlesen. Super sympathisch, tolle Ausgabe. Kostenlos, die Trox Live. Und das ohne jedwede Anstrengung, die Sie da unternehmen müssen. Können Sie auch bei uns auf der Messe abholen. Martin Lenz unterzeichnet ein Exemplar, wenn Sie möchten. Autogramme gibt es auf jeden Fall. So, das war's. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag.
Machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschö.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.